mit diesen Tönen begrüße ich euch hier in den Mediennachrichten wie jeden Mittwoch an dem gleichen Ort und der gleichen Stelle. Heute in den Mediennachrichten für den 9. August unter anderem zur Möglichkeit der Datenübertragung, die Alternativen bilden zu beispielsweise WeTransfer. Das Ganze hat sich Elisabeth angeschaut und damit wollen wir hier auch gleich starten. Danach wird es weitergehen mit einer Aktion, die der Autor und Satiriker Shahak Shapira ins Leben gerufen hat. Nach seiner letzten Aktion Hashtag YOLOcast jetzt auch wieder etwas, was Aufmerksamkeit in den Medien erregt. Und dann zum Abschluss wollen wir gucken auf Google und die neuesten Vorwürfe Richtung Sexismus, denen sich der Konzern stellen muss. Wir beginnen also jetzt hier mit Elisabeth.
Sollten Sie jemand sein, der gerne Dinge ausprobiert, dann ist die folgende Meldung vielleicht was für Sie. Firefox-Nutzer, die haben nämlich jetzt die Möglichkeit, neue Anwendungen kostenfrei zu testen. Unter dem Stichwort Testpiloten gibt es mehrere Anwendungen online zu finden, die interessant klingen. Unter anderem ist hier von einem Ersatz für die bekannte Plattform WeTransfer die Rede. WeTransfer bietet nichts anderes als die Möglichkeit, größere Dateien über das Netz auszutauschen. Ich habe es selbst ausprobiert und zumindest festgestellt, dass es recht einfach und schnell funktioniert. Auf send.firefox.com öffnet sich da ein Feld, in das man bestimmte Dateien nur ziehen muss im Grunde, um sie hochzuladen. Die Seite lädt dann schnell und unkompliziert bis zu 1 Gigabyte hoch. Zeit Online meint dazu, diese Dateigröße sei zu wenig, um urheberrechtlich geschützte Spielfilme zu teilen, aber genug, um für andere legitime Zwecke eingesetzt zu werden. Ich wiederum meine dazu, es ist möglicherweise nicht für alle Zwecke günstig, unabhängig von urheberrechtlichen Bedenken. Kann ja sein, dass man da doch mal größer dateimäßig unterwegs ist, unabhängig von illegalen Dateien. Dennoch sei die neue Methode zum Senden von Dateien hier auch auf ihre Sicherheit hin befragt. Zeit Online schreibt dazu, die Datei werde noch im Browser verschlüsselt, dann auf einem ebenfalls verschlüsselten Kanal an einen Server von Mozilla gesendet. Mozilla müsste man dann aber doch vertrauen, zumal Mozilla angibt, nicht auf die verschlüsselten Dateien zugreifen zu können. Mozilla weiß nur von grundlegenden Informationen der Datei, wie dem Dateinamen etwa oder der Dateigröße. Einige Netzaktivisten, wie Autoren der Plattform netzpolitik.org, vertrauen der Anwendung, so jedenfalls verrät es ein aktueller Artikel über das Sendesystem auf netzpolitik.org. Ein Vorteil der Anwendung ist zudem, dass Firefox zumindest neben der IP-Adresse und einigen anderen Informationen keine E-Mail-Adresse abfragt, im Gegensatz etwa zu WeTransfer. Gespeichert werden nur Informationen wie Daten über die Leistung und die Nutzung des Dienstes, beispielsweise wie oft Sie Dateien hochladen und wie lange Ihre Dateien bei Mozilla verbleiben, bevor sie dann automatisch gelöscht werden. Zudem werden auch Fehler bezüglich des Dateitransfer gespeichert und Firefox will wissen, welche Verschlüsselungsprotokolle Ihr Browser unterstützt. Ein Nachteil ergibt sich für mich dann aber doch, für mich als jemand, der nicht ständig online rumgurkt, nämlich, dass die hochgeladene Datei nach 24 Stunden automatisch gelöscht wird. Dass sie gelöscht wird, ist schon mal eine ganz gute Sache. Damit kann man auch direkt nach dem ersten Herunterladen dann rechnen mit der Löschung der Datei. Die Datei ist nämlich kein zweites Mal mehr abrufbar, der Link zu der Datei. Nicht cool ist natürlich dann auch, dass für jedes Herunterladen die Datei neu hochgeladen werden muss. Aber Mozilla erwägt wohl zukünftig auch Mehrfach-Downloads für eine einmalige Anwendung zu ermöglichen, also für ein einmaliges Hochladen. Eine schöne Alternative zu WeTransfer ist also hier eine Empfehlung von mir, sofern Sie nicht ab und an nicht ständig online sind, wie zum Beispiel am Wochenende, wo man dann vielleicht doch mal 24 Stunden nicht online sich rumdrückt.
Dass ein angepisster Shahak Shapira etwas ist, dem man sich ungern in den Weg stellt, das hat der Schriftsteller, Musiker und Satiriker israelischer Herkunft schon einmal bewiesen. Nämlich mit seiner Aktion Hashtag YOLOcast, bei der er im Januar eine Website launchte, auf der er Selfies von Touristen am Berliner Holocaust-Mahnmal in Bilder von KZs retuschierte. Geschmacklos würden einige sagen. Geschmacklos findet Shahak Shapira, und damit hat er meiner Meinung nach völlig recht, aber vielmehr die Achtlosigkeit, mit der die Menschen der Erinnerungsstätte dort begegneten. Seine Aktion erregte große Aufmerksamkeit und erlangte viel Zuspruch. Zugegeben, die Art, wie Shapira Kritik übte, ist oft hart, aber auf jeden Fall medienwirksam. Sein neuestes Ziel lautet nun also Twitter.
Ich habe in den letzten 6 Monaten ca. 450 Hasskommentare gemeldet, auf Facebook und auf Twitter. Die Aussagen, die ich gemeldet habe, waren keine Beleidigungen oder satirische Aussagen, sondern absolut ernst gemeinte Gewaltandrohungen, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit oder Holocaustleugnung. Also Dinge, die niemand sagen sollte und auch niemand lesen sollte.
Das sagt Shapira in einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video zu seiner neuesten Aktion, die sich da nennt #HeyTwitter. In knapp 5,5 Minuten zeigte dort, wie er und ein Team an Spoilern vorm deutschen Geschäftssitz des Twitter-Konzerns in Hamburg eine Auswahl der über 300 von Shapira gesammelten Hass-Tweets auf den Boden sprayen, bewaffnet nur mit Farbe und Stencils. Das alles geschah in einer Nacht- und Nebelaktion und darauf folgen dann im Video auch die Bilder von irritierten Twitter-Mitarbeitern, die das Ganze nämlich auf ihrem morgendlichen Weg zur Arbeit entdecken, sowie die einiger neugieriger Passanten.
Wenn Twitter mich zwingt, diese Dinge zu sehen, dann müssen sie es auch zu sehen bekommen.
Das ist der Grundgedanke, den Shapira hinter dieser Aktion also sieht. Im Interview mit der Weiß erklärt er außerdem, wie es mit dem Sammeln der Hass-Tweets eigentlich angefangen hat.
Mich hat vor langer Zeit mal eine Frau in einem Tweet ziemlich krass beleidigt und ich habe es bei Twitter gemeldet. An den genauen Inhalt kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber damit es überhaupt so weit kommt, dass ich jemanden melde, muss es schon ziemlich schlimm gewesen sein. Der Tweet wurde erst nicht gelöscht. Ich habe dann einen Screenshot davon gemacht und diesen bei Twitter hochgeladen. Er wurde 1000 Mal geretweetet. Twitter hat mir ein paar Tage später schließlich eine Nachricht geschickt und geschrieben, dass der Post doch gelöscht wird. Ich nehme an, es gab Stress wegen der vielen Retweets. Ich fand es besorgniserregend, dass erst die Reichweite solcher Inhalte Twitter dazu motiviert, sie von der Plattform zu nehmen. Da habe ich mir überlegt, was würde passieren, wenn ich 6 Monate Hasskommentare melde? Am Ende habe ich insgesamt 500 Posts auf Twitter und Facebook gemeldet.
Das wird auch im Video deutlich. Da sagt er, Facebook zum Beispiel habe auf ca. 80% der von ihm gemeldeten Posts mit einer Löschung der Inhalte reagiert, die innerhalb von 1 bis 3 Tagen stattfand. Und auch wenn die Löschungen auf Facebook in letzter Zeit in der Kritik standen, nämlich ein Zensursystem schärfen zu wollen und damit den Meinungspluralismus im Netz zu beschneiden, diese Reaktion bietet da auch den folgenschweren Vergleich für Twitter, welches auf Anfragen viel nachlässiger reagierte. Dabei sollte es doch eigentlich auch im Interesse des Konzerns Twitter sein, zuzusehen, dass Hate Speech und Hasskommentare auf der Plattform nicht passieren. Laut der Richtlinien von Twitter dürfen Tweets Personen nicht direkt angreifen oder ihnen drohen, wenn diese Äußerungen aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft oder auch religiöser Zugehörigkeit enthalten. Aber allzu genau scheint es Twitter selbst damit nicht zu nehmen. Auch eine Untersuchung der EU-Kommission im letzten Dezember ergab, dass Twitter noch seltener und noch langsamer Hate Speech löscht als YouTube oder Facebook, die ja von ihrer Größe her vergleichbare Netzwerke bieten. Zudem kritisiert Shapira mit seiner Aktion auch, dass Twitter trotz dem Versprechen an die Nutzer, diese nicht über das weitere Verfahren zu den von ihnen gemeldeten Tweets informiert. Er selbst habe deswegen erst gar nicht gemerkt, dass einige der Tweets sogar tatsächlich verschwunden waren.
Twitter verspricht eine Benachrichtigung, sobald die Meldung bearbeitet wurde. Das ist aber in meinem Fall nur bei 9 von 300 Meldungen passiert. Manchmal wurden tatsächlich die ganzen Accounts gesperrt. Auch, weil andere Menschen sie wegen anderer Tweets schon mal gemeldet hatten. 1-2 Mal hat Twitter die Kommentare in Deutschland gelöscht, in den USA aber stehen lassen.
Was genau will Shapira da jetzt mit seiner Aktion erreichen?
Diese Aktion wird nie groß genug sein, um überhaupt zu visualisieren, wie viele von diesen Botschaften auf Twitter stehen. Aber vielleicht können wir zumindest so einen kleinen Denkanstoß bewirken.
Diese Zielsetzung kann man wohl schon jetzt als erfolgreich betrachten, wenn man auf die Meinungen der Passanten hört.
Mich ärgert das, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft sich dagegen nicht aufregt, sondern es einfach hinnimmt.
Wenn man das mit seinem Produkt geschehen lässt, dann ist das einfach fahrlässig. Das sollte so nicht sein. Ja, das zeigt es einfach. Das macht es immer plakativ und
Danke, Stim. Das ist eine gute Idee.
Das Video zu Shapiras Aktion schließt mit einer, nun ja, man kann sagen, vielsagenden Geste. Da ist dann die Straßenreinigung angekommen und hat einige der Spray-Botschaften entfernt. Allerdings nur die auf dem Gehweg direkt vor dem Gebäudeeingang des Geschäftssitzes. Der hasserfüllte Rest bleibt auf dem Vorplatz zum Gebäude bestehen. Und das passt laut Shahak Shapira scheinbar auch zur Twitter-Policy. Nämlich nur vor der eigenen Haustür zu kehren und nur dann, wenn der Druck dazu stärker wird, um den Rest, das große Ganze, müssen sich dann halt andere kümmern. 10 Seiten. So lang ist das Dokument, in dem sich ein Google-Entwickler über die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen auslässt, um zu begründen, warum Frauen vermeintlich schlechter programmieren. Ein Google-Programmierer mit den Eigenschaften weiß und männlich hat es verfasst und es klingt, als ärgere er sich sowieso schon lange darüber, dass Leute wie er mit Menschen zusammenarbeiten, die nicht männlich und nicht weiß sind. Das Dokument wurde zunächst innerhalb des Konzerns Google verbreitet und seit dem Sonntagabend ist es jetzt auch online veröffentlicht. Aber irgendwie regt sich niemand genügend darüber auf. Fassen wir doch erstmal sein Argument grob zusammen. Frauen können es einfach nicht. Allerdings sei das nicht ihre Schuld, sondern die ihrer Gene. Frauen hätten schlicht andere Talente als Technik. Frauen, diese zarten, feingeistigen Wesen, seien gefühlsbetonter und deshalb emotionalem und ästhetischem einfach aufgeschlossener gegenüber als pragmatischen Ideen. Ja, Denken ist mir bekanntlich auch immer zu hochtrabend. Dass der Gute den Feingeist der Frau aber nicht als gesellschaftliches Konstrukt, sondern als universell existierende Tatsache, die auf biologischen Ursachen beruht, benennt, lässt mich wiederum seinen Geist in Frage stellen. Googles Ideological Echo Chamber lautet der Titel der Polemik. Der Autor wirft darin dem Unternehmen Google auch vor, innerhalb des Konzerns herrsche eine linke Verzerrung, die eine politisch korrekte Monokultur hervorrufe. Und wer von den Mitarbeitern da anders denkt, als der Konzern es vorgibt, der traue sich ja nur nicht, dies zu äußern. Das mag nicht in jedem Fall stimmen. Aber komplett abwegig ist diese Einschätzung des Meinungsbildes deswegen leider trotzdem nicht. In den letzten Monaten waren immer wieder Sexismusvorwürfe im Silicon Valley laut geworden. Und auch bei Google gibt es einige Stimmen, die die Äußerungen des Autors befürworten. Das amerikanische Arbeitsministerium erklärte schon im April, dass es bei Google systematische Probleme mit gleichberechtigter Bezahlung zu geben scheint. Das Ministerium bezeichnete diese Diskriminierung bei Google sogar als ziemlich extrem. Auch eine frühere Mitarbeiterin äußerte sich zu diesem sexistischen Manifest. Die frühere Google-Programmiererin Erica Baker schreibt da in ihrem Blog, dass das kein ganz neues Verhalten ist. Überraschend sei nur, dass dieser Mitarbeiter sich anscheinend sicher genug fühlte, um eine 10-seitige sexistische Abhandlung zu schreiben und diese dann auch noch intern zu verbreiten. Das Manifest passe aber durchaus, zumindest teilweise, in das Denken im Konzern und auch in die Zeit. In den USA debattiert man immer wieder über Diskriminierung. Allerdings nicht von Minderheiten, sondern von der Mehrheit. Laut Umfragen halten sich demnach Donald Trumps weiße Wähler für die unterdrückteste Gruppe. Belege, dass weiße Männer es bei Google schwer haben, gibt es jedenfalls nicht. Eigentlich sogar eher im Gegenteil. Die im Juni veröffentlichten Zahlen zeigen nämlich, dass sich der Anteil an Frauen und schwarzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 2016 im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert habe. Es habe zwar einen schwachen Anstieg an Frauen in technischen und Führungspositionen gegeben, der Anteil liege bei Google aber immer noch bei nur 20%. Nebenbei sei da gesagt, dass der landesweite Durchschnitt in den USA bei 26% liegt. Das zeigt also, dass die Bemühungen um eine gleichberechtigte Position doch noch eher hypothetischer Natur sind. Es reicht also nicht aus, neue Posten mit schick klingenden Titeln zu schaffen und dann zu denken, mit tiefsitzenden Vorurteilen und patriarchalen Strukturen aufgeräumt zu haben. Stattdessen sollte der Konzern lieber junge Frauen fördern, die in technischen Berufen arbeiten wollen. Als Branchenführer hat Google schließlich die Position, führend für andere Unternehmen zu sein, ihnen die Zukunft zu zeigen. Und je mehr Frauen in der Branche arbeiten, desto normaler und weniger geschlechtsgeprägt wird das Bild der Programmiererin. Dann fühlen sich auch weniger Männer in der Auffassung bestätigt, sie seien schlichtweg besser im Programmieren. Und auch die Stellungnahmen von Google fand ich in dieser Angelegenheit irgendwie nur so halb befriedigend. Googles neue Vizepräsidentin für Diversität, Integrität und Kontrolle, Danielle Brown, antwortete zum Beispiel mit einem Statement auf das 10-seitige Dokument, in dem sie sagte, diese Polemik sei kein Standpunkt, den sie oder der Konzern unterstützen, fördern oder ermutigen würden, aber Teil eines offenen Umfeldes sei nun mal auch, dass andere Standpunkte vertreten werden dürfen. An dieser Stelle ein Argument, was aber nur wenig zieht. Es gibt Ansichten, die, wenn sie die Freiheit und das Leben anderer beeinträchtigen, nun mal nicht toleriert werden müssen. Ausländer raus zum Beispiel ist ja auch eine Meinung und trotzdem Kacke. Und auch wenn Google in diesem Einzelfall die Konsequenzen gezogen hat, der Verfasser gab in der Zwischenzeit bekannt, er sei gefeuert worden mit der Begründung vom Unternehmen, dass er gegen die Grundwerte und Verhaltensregeln des Konzerns verstoßen habe, reicht die Reaktion im Einzelfall doch vermutlich nicht auf und lässt für mich auch noch wenig auf eine grundsätzliche Haltung des Konzerns gegen Sexismus schließen. Wenn sich ein Unternehmen aber da gegenüber sieht, dann sollte man doch über ein generelles Durchgreifen nachdenken und klare Standpunkte beziehen. Und das am besten nicht erst dann, wenn der mediale Druck es von einem fordert. Das war es mit den Mediennachrichten. Die hört ihr jeden Mittwoch in allen tagesaktuellen Magazinen sowie auf unserer Internetseite unter radiokurax.de für alle, die jetzt vielleicht zwischendrin reingeschalten haben. Mit diesem Hinweis entlasse ich mich jetzt selber und gebe rüber ins tagesaktuelle Magazin.